SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch von Freya Mask. Folge 17. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 25. Walter schloss die Tür hinter sich. Seine verblüffte Miene unterschied sich von der seines Bruders. Nicht zu verschlossen, nicht die verzweifelte, eisige Abwehr von jemandem, der schon früh gelernt hatte, dass er sich vor manchen Dingen nicht schützen konnte. Walters Miene zeigte Berechnung. Byatt hat nicht erwähnt, dass er den Hellseher mitgeschleppt hat, sagte er. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin sehr erfreut, Sie wiederzusehen, Blythe. Es tut mir leid, dass dies nicht unter besseren Umständen geschehen konnte. Wie genau sähe besser aus? Fragte Robin mit zusammengebissenen Zähnen. Zunächst einmal, sagte Walter und hob die Hand mit den Ringen, würde hier kein Teil fehlen. Und ich hätte nicht herkommen und an die Tür meines Bruders klopfen müssen, der lächerlicherweise darauf beharrt, von seiner Familie getrennt zu wohnen. Er trat auf sie zu. Robin spürte, wie Edwin kaum merklich zurückzuckte und beschloss, die Dinge nicht kompliziert zu machen. Er trat einige Schritte rückwärts in den Salon und zog Edwin mit sich, damit Walter sich nicht physisch an ihnen vorbeischieben musste. »Ein Teil fehlt. Was meinst du damit?« Edwin klang blutleer und dumpf. »Ein mächtiger Gegenstand will ganz sein«, sagte Walter. »Nicht, dass es nötig sein sollte, dir das zu erklären. Nachdem die Ringe zusammengebracht worden waren, hätte die einfachste Berichtigung sie in die Münze zurückverwandeln müssen. Die Ringe verwandelten sich nicht. Das alte Miststück hat einen Teil zurückgehalten.« Ein höhnisches Grinsen furchte sich um Walters Mund. Als er es sah, wusste Robin, ohne zu wissen, woher, dass Walter derjenige gewesen war, wegen dem sich Flora Sutton umgebracht hatte, um dessen Bestrebungen zu vereiteln. Andernfalls hätte Walter die Information mittels Folter aus ihr herausbekommen. Walter, der seinen eigenen Bruder in den Irrgarten gestoßen hatte, damit der dort starb. »Es gibt keinen weiteren Teil«, sagte Edwin, doch mit einem unsicheren Unterton. Wie sonst konnten sie es schließlich wissen? Edwin hatte einen Ring genommen und sich auf die Suche nach dessen Zwilling gemacht. Wer konnte schon sagen, ob es nicht noch einen dritten gab? »Ich«, sagte Walter, und dann entdeckte er Billys Leiche. Seine Augen weiteten sich. Er brauchte einen Moment, um zu sprechen. »Ah, so, so. Also bist du nicht ganz so ein Lauch, wie du zu sein scheinst, Win. Oder war das ihr Werk, Sir Robert?« »Byatt hielt sich für schlau«, sagte Robin. »Das ist ihm schlecht bekommen.« Ein Lächeln, das nicht über dessen Mund hinausging, erschien und verschwand dann wieder von Walters Gesicht. Während Billy so angespannt gewesen war, dass er die Nerven hätte verlieren können, war Walters Haltung vollkommen entspannt. Das war die Gelassenheit eines Mannes, der wusste, dass er die größte Bedrohung im Raum darstellte und seine eigenen Fähigkeiten kannte, der seine Hemmungen schon lange hinter sich gelassen, sie als Junge unter den Bodendielen begraben hatte. Oder vielleicht nie welche gehabt hatte. »Dann sollten wir uns nicht mit Schlauheit aufhalten«, sagte er. »Sag mir, wo der Rest der Münze ist, Edwin, oder ich breche dir jeden Finger.« Edwin hatte die Schultern eingezogen, als versuche er, sich kleiner zu machen. Unter der Drohung ballte er die Hände zu Fäusten. Walters Lächeln, als er die Reaktion seines Bruders beobachtete, war nun wesentlich echter. »Ich habe es dir schon gesagt. Du hast sie ganz und gar«, sagte Edwin. »Hören Sie auf damit«, sagte Robin und trat halb vor Edwin. Das ist unnötig. Ich bin pragmatisch, Sir Robert, sagte Walter. Direktes Handeln bringt Ergebnisse. Ach, Blödsinn, sagte Robin. Ich glaube, Sie genießen es einfach, wenn jemand Angst vor Ihnen hat. Und Sie wissen, dass Sie es geschafft haben, Edwin so sehr zu verwirren, dass Sie nur an seinen Rändern zupfen müssen und er erzeugt sie für Sie. Walters Nasenlöcher bebten. Außerdem bin ich kein Narr. Und wie es scheint, galt dasselbe für Mrs. Sutton. Von diesem Teil des Vertrags fehlt noch ein Stück. Genug herumgetrödelt. Er hob so lässig die Hände, wie ein Fechtmeister eine Klinge gehoben hätte. Hinter seiner Schulter spürte Robin, dass Edwin erstarrte. Blythe, da Sie offenbar sehr erpicht darauf sind, mich von meinem Bruder abzulenken, können Sie sehr gern an seiner Statt die Strafe empfangen. Ach, Sie kennen mich mal, Corsi. Ein dünnes Lächeln und Walter legte los. Er knüpfte weder mit Edwins gewissenhafter Gründlichkeit noch mit der sorglosen Schludrigkeit von Charlie. Seine Finger bewegten sich rasch und genau, und der Zauber war ein Pfeil, viel zu schnell, um sich dagegen zu verteidigen. Er fühlte sich an wie ein angespitzter Stock, der auf widerliche Weise in Robins Vorderseite gestoßen wurde und in einem qualvollen Strudel seine Gedärme drehte. Als er zusammenbrach und Galle auf Edwins Fußboden spie, war er überrascht, kein Blut zu sehen. Ein Teil von ihm schaffte es, mit einer rotstichigen Sachlichkeit zu denken, es ist nicht annähernd so schlimm, wie der Fluch gegen Ende war. »Hör auf!« schrie Edwin. »Walt, hör auf! Hör auf!« Robins lähmender Brechreiz ebbte ab. Er stemmte sich auf die Knie, dann auf die Füße. Er wusste, wie man wieder aufstand. Er konnte das. »Ich weiß nicht, wo der Ring ist«, sagte Edwin. »Aber ich weiß, wo Flora Sutton ihn aufbewahrt hätte, falls sie ihn nicht mit den anderen Teilen im Labyrinth versteckt hat.« »Und wenn er im Labyrinth war?« fragte Walter. »Dann ist dieser ganze blöde Mist mit Reggie gestorben.« »Und du stehst nicht schlechter da als gestern«, sagte Edwin. Walter kniff die Augen zusammen und zwang Edwin, wegzusehen. Sie waren wie sonderbare Schatten voneinander, Walter ein wenig größer, wesentlich breiter, aber mit denselben fein geschnittenen Zügen, die für den Rest von ihm beinahe zu zart wirkten. Dieselben blauen Augen. Robin war voller Bewunderung für Edwin, der wie aus Eis gemeißelt dastand, aber sich tapfer schlug angesichts dieses herrischen Blicks und des Gewichts ihrer Vergangenheit. Wenn Edwin das meinte, was Robin dachte, dann war ihm, selbst wenn er nur riet, etwas eingefallen, das ihnen Zeit und eine Art Heimvorteil verschaffen würde. »Verrat es mir«, sagte Walter, »den hier nehme ich mit«, mit einer Kopfbewegung in Robins Richtung. »Und wenn du mich auf eine fruchtlose Suche schickst, nun ja.« Sein Lächeln war ebenso ekelhaft, wie es der Zauber gewesen war. »Er braucht seine Beine nicht, um die Zukunft vorherzusagen.« »Ich muss es dir zeigen«, sagte Edwin. »Du brauchst mich, um in den Raum zu kommen.« Robin schwante, dass sich Walters Misstrauen steigern und in noch mehr nutzlose Versuche münden würde, durch Zufügung von Schmerzen an Informationen zu kommen. Er fragte, »Gibt es so etwas wie einen Wahrheitszauber?« Beide Corseys schauten ihn an. »Mir scheint, das würde uns etwas Zeit und Diskussionen ersparen«, fügte er hinzu. »Nein«, sagte Walter knapp, doch Edwin sagte, »Ja, etwas in der Art.« Die nächsten paar Minuten überstiegen vollkommen seinen Horizont. Edwin gab an, irgendwo gelesen zu haben, dass es theoretisch möglich sei, zwei Zauber miteinander zu kombinieren, um es jemandem schwer zu machen, zu lügen. Und irgendwas, Zwangsaufhebung, irgendwas. Walter weigerte sich, ihm zu glauben, Edwin holte ein Buch und sah sturer aus denn je, nun da sie sich auf einem Terrain bewegten, auf dem er stark war. Nachdem Walter die Seite studiert hatte, die man ihm unter die Nase gehalten hatte, räumte dieser widerstrebend ein, dass es im Prinzip funktionieren könnte, es jedoch sehr ungenau aussähe.
»Ich weiß«, sagte Edwin.
Es gab einen seltsamen Moment der Übereinstimmung zwischen den Corseys, wie zwei Geigen, die aufs Geratewohl gespielt wurden und sich kurz auf derselben Note trafen.
Sagte Robin, »ich meinte nichts Experimentelles.«
Dann kam er schlagartig zur Besinnung und fügte hinzu, ehe Edwin etwas Absurdes und Märtyrerhaftes tun konnte, wie etwa sich bereit zu erklären, von seinem widerlichen Tyrannen, von einem älteren Bruder unter einen Wahrheitszwang gesetzt zu werden, fügte also hinzu,
»aber ich probiere es aus.«
»Edwin«, sagte Walter, »knüpf du den Zauber.«
Edwin sah überrascht aus. Walter sagte, »ich habe die Notation gesehen. Ich werde es merken, wenn du etwas anderes zauberst. Und du erwartest hoffentlich nicht von mir, dass ich hier stehe, ohne die Hände frei zu haben, und zulasse, dass du mich überrumpelst.«
Erleichterung durchlief Robin.
Er vertraute Edwin dabei wesentlich mehr, als er Walter vertraut hätte.
»Billy hat meine Schnur genommen«, sagte Edwin. »Ich warte.«
Er warf einen Blick auf die Leiche und ging eine andere Schlaufe holen, aus einer Schublade des Schreibtischs am Fenster. Der Wahrheitszauber hatte den Malventon, sich zusammenbrauender Stürme, und fühlte sich an, als würde man in einer Schwitzstube einatmen.
»Bleif«, fragte Walter ungeduldig, »hat Reggie Gatling einen weiteren Teil aus dem Irrgarten entfernt?«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte Robin sofort.
Ein Seufzer.
»Welchen Raum meint mein Bruder? Warum muss er anwesend sein?«
»Das Rosen-Studierzimmer. Es befindet sich hinter einem Spiegel im Salon von Sutton Cottage.« Er warf Edwin einen entschuldigenden Blick zu, doch Walters Frage hatte keinen Interpretationsspielraum gelassen.
»Nur ein Sutton-Erbe kann es öffnen.«
»Sutton-Erbe?« wollte Walter wissen. »Erklären Sie das.«
Jetzt konnte Robin spüren, wie der Zauber mit heißen Fangarmen durch seine Mundhöhle kroch, darauf wartete, ihn bei einer eindeutigen Unwahrheit zu erwischen. Unangenehm nahe an einer Auslassung vorbeischrammen, war alles, was er hinbekommen konnte. Er erklärte, dass Edwin mit dem Anwesen der Suttons einen Pakt geschlossen hatte, um sie aus dem Irrgarten herauszuholen. Er war hocherfreut festzustellen, dass es dem Zauber gefiel, wenn er frei von der Leber wegsprach, und es war leichter, sie alle mit Nebensächlichkeiten abzulenken, als die Tatsache zu umschiffen, dass Edwin sie zu einem zutiefst magischen Haus zurückführte, das an sein Blut gebunden war. Daher erging Robin sich ein wenig in Details darüber, was genau er von Walter Corseys miesem Charakter hielt, von dessen Gebaren und dessen Angewohnheit, mittels Strauchwerk Mordversuche zu unternehmen. Edwin machte große Augen. Robin merkte sofort, dass er den Zusammenhang noch nicht hergestellt hatte. Walter sah halb zornig, halb belustigt aus.
»Genug. Stimmen Sie zu, dass die alte Frau ihn dort versteckt hätte? Ja oder nein?«
»Ja«,
sagte Robin, der eigentlich fand, dass Flora Sutton den Ring mit ins Grab genommen hätte, wenn sie gescheit gewesen wäre. Doch falls sie ihn versteckt hatte, war selbst für den blindesten Narren offensichtlich, dass ein geheimes Studierzimmer, das sich nur unter ihrer Berührung öffnete, der Ort der Wahl war.
»Sehr gut«, sagte Walter. »Dann fahren wir dorthin.«
Regen strich über die Zugfenster und ließ draußen nur noch verschwommene Flecken von Grün, Braun und Grau erkennen. Es war ein kalter und elender Samstag im September, verglichen mit dem letzten, an dem Robin und Edwin fast genau dieselbe Fahrt nach Cambridge unternommen hatten. Natürlich geschah diese unter drastisch veränderten Umständen. Nicht zuletzt der Anwesenheit von Edwins Bruder, der einen dicken roten Schal trug und die Hände sichtbar auf den Knien platziert hatte. Die gestrige Nacht war angespannt und aufreibend gewesen. Walt hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Etwas sagte Edwin, dass es lediglich Walts Pragmatismus geschuldet war, sowie der Aussicht darauf, in einem geschlossenen Raum einzuschlafen, der auch Robins Fäuste enthielt, was ihn davon abgehalten hatte, hinauszueilen und zu verlangen, dass ein Nachtzug arrangiert wurde. Stattdessen hatte Walter Robin eine Nachricht an das Stadthaus der Blythes schreiben lassen, dass er etwa einen Tag lang nicht zu Hause sein würde und darum bat, eine Tasche mit seinen 7 Sachen mit dem Boten zurückzuschicken. Schließlich, wie Robin in kaltem Ton angemerkt hatte, würde er wohl kaum einem Freund einen Besuch abstatten, ohne zumindest seine Kleidung zu wechseln. Dann hatte Walt für ein Zimmer im Cavendish gezahlt und Robin darin mit einem Zauber eingesperrt, mit Edwin in dessen Schlafzimmer dasselbe getan und wahrscheinlich den friedlichen Schlaf der Unwürdigen auf Edwins Sofa geschlafen. Edwin hatte kaum ein Auge zugetan. Heute Morgen war er erschöpft, fühlte sich so grau und verwaschen wie die Welt da draußen, während er seine Gedanken dazu zu bringen versuchte, sich zu einem Plan anzuordnen. Ein Teil von ihm war ganz und gar nicht überzeugt, dass sie im Studierzimmer überhaupt irgendetwas finden würden. Und die größere Frage war, ob Edwin das Richtige getan hatte, ob er nicht einfach weiterhin auf seinem Nichtwissen hätte bestehen sollen, anstatt verzweifelt eine Gelegenheit zu ergreifen und sie wie eine weiße Fahne zu hissen. Er schloss die Augen bei der Erinnerung daran, wie Robin würgend auf die Knie gegangen war. Nein, er würde Walt immer etwas geben, denn Walt hörte nicht auf, bis er das Ergebnis hatte, das er haben wollte. Edwin hätte überrascht sein sollen, als sich seine Tür geöffnet hatte und Walt mit den Ringen am Finger erschienen war. Doch irgendwie war er das nicht gewesen. Wenn man alle Teile zusammenfügte, war es wie eine logische Schlussfolgerung. Eine Feststellung, die perfekt aus einer Präzedenz heraus argumentiert werden konnte. Hätte man ihn aufgefordert, sich jemanden vorzustellen, dem er das zutraute, was im Namen des letzten Vertrags getan worden war, und die magische Kraft höher schätzte als alles andere, dann hätte dieser jemand in der Tat große Ähnlichkeit mit Edwins älterem Bruder gehabt. »Der Fluch auf Robin«, brach Edwin zum ersten Mal das Schweigen im Abteil. »Was war das? Wo kam er her? Ich habe ihn gar nicht erkannt.« »Und dennoch ist es dir gelungen, ihn zu lüften, Nervensäge, die du bist«, sagte Walt. »Er war nicht meine Erfindung. Ich habe kein Händchen für Runen. Aber ein tolles kleines Ding, findest du nicht auch? Schmerzen in sich verringernden Abständen, unterlegt mit einer Aufspürklausel.« »Ui, toll«, sagte Robin mit vor Sarkasmus triefender Stimme. »In der Tat.« »Wessen Erfindung dann?« Edwin schlug das kleine Aufglühen von Befriedigung beiseite. Er hatte recht gehabt, was das Aufspüren anging. Walts Augen glitzerten. »Unser Anführer«, sagte er, »oder so etwas Ähnliches. Glaub ja nicht, dass du mehr als das bekommst.« Walt würde sich nur dazu herablassen, einem Mann zu folgen, wenn der ihn an reiner Macht übertraf. Und davon gab es nicht allzu viele. Edwin dachte sehnsüchtig an den Wahrheitszauber, den er gestern hinbekommen hatte. Doch Walt hatte ihn beim Packen und Anziehen beobachtet. Er hatte keine Schnur zur Hand und selbst wenn, wäre er kaum in der Lage gewesen, etwas so Komplexes zu bauen, ohne dass Walt es bemerkte und ihn aufhielt. Walt war schließlich nicht Billy. Edwins Herz bekam einen eigenartigen Schluck auf, als versuche sich hinter seinen Rippen ein Echozauber zu bilden, der ihm eine mögliche Vergangenheit zeigte. Edwin war für diese Verschwörung nicht früh rekrutiert worden obwohl er klüger und verzweifelter war und wesentlich eher dazu bereit gewesen, den Haken versprochener Macht zu schlucken, als Reggie Gatling es war. Jetzt wusste er warum. Walt war nicht Billy. Billy war derjenige, der Edwin verspätet als geeignet vorgeschlagen hatte. Niemals in der gesamten Spanne seines mühelosen Lebens wäre es Walt in den Sinn gekommen, dass sein jüngerer Bruder überhaupt irgendetwas wert sein könnte. Vielleicht sollte Edwin froh darüber sein, auch wenn es eine bittere Pille war. Wenn diese Leute schon vor den Morden zu ihm gekommen wären, ehe irgendetwas schiefgegangen war, wenn sie ihm die Suche nach dem letzten Vertrag richtig verkauft, sie intellektuell ins rechte Licht gerückt hätten, hätte Edwin ohne weiteres wie Reggie werden können. Hätte er sich mit erbärmlicher Dankbarkeit an die Chance geklammert, endlich auf Walts Seite zu stehen und dadurch ihr altes, ermüdendes Muster aus Verletzungen und Reaktion zu brechen? Hätte er tatenlos dabei zugesehen, wie Sir Robert Blythe mit einem Schmerzensfluch belegt wurde und sich unbewegt gesagt, dies sei ein Mittel zu einem würdigen Zweck? Edwin wusste es nicht. Er fühlte sich in kaltes, unreines Wasser getaucht. »Ich habe eine Frage«, sagte Robin zu Walt. »Haben Sie Billy Byatt dazu aufgefordert, mich zu töten? Nachdem Ihnen beim Dinner an jenem ersten Abend klar geworden war, dass ich nichts über den Vertrag wusste?« Er hatte den sanften, freundlichen Ausdruck aufgesetzt, den Edwin inzwischen als Robins Version einer Rüstung erkannte. Walt zog die Augenbrauen hoch. »Sie auf Panhellig töten?« »Natürlich nicht«, sagte Edwin. »Warum nicht?«, fragte Robin. »Gastrecht«, erklärte Edwin. »Wenn ein Gast auf Land stirbt, auf das geschworen wurde, wird das Land dadurch aufgewühlt. Und Walt besucht Panhellig wesentlich häufiger als ich.« »Leicht genug zu warten, bis Sie wieder in London waren«, sagte Walt. »Und zum Glück haben wir Sie am Leben gelassen, hm? Über Hellsehen stolpert man nicht alle Tage.« Er beäugte Robin mit Genugtuung, so wie auch Bell Menschen und Gegenstände betrachtete, die sie sammeln wollte, jedoch ohne einen Funken von Bells mildernder Heiterkeit. Edwin drückte sein Bein gegen das von Robin. Mehr Warnung und Trost gestattete er sich nicht. Schon im selben Raum wie Robin zu existieren war, als hielte man eine Flamme dicht an eine Zündschnur. Abgesehen von dem Moment der Erleichterung nach Billys Tod, hatte man ihnen keine Zeit gelassen, irgendetwas zu bereinigen. Der Streit, mit dem sie auseinandergegangen waren, stand noch immer zwischen ihnen, zerbrechlich wie Glas. Und Edwin war von schrecklicher Angst erfüllt, dass auch Walt sehen würde, was Billy gesehen hatte. Nämlich, dass er weder Wahrheitszauber noch Flüche oder dergleichen brauchte, um Edwin dazu zu bringen, alles zu tun, was er wollte, solange Robin da war und verletzt werden konnte. Der Rest der Reise verlief ruhig. Der nächstgelegene Bahnhof befand sich in einer Stadt, die groß genug war, dass sie leicht eine Mietdroschke fanden, um sie nach Sutton Cottage zu bringen. Der Fahrer war erpicht darauf, ihnen zu erzählen, dass sie sich alle gefragt hatten, ob das Haus für Touristen schließen würde, nun da die alte Dame verschieden sei. Nicht, dass man sie gesehen hätte, sie sei eine berühmte Einsiedlerin gewesen, Gott hab sie selig. Und waren Sie schon einmal dort gewesen? Ja? Wie fanden Sie das Heckenlabyrinth? Edwin hatte den Abwehrzauber des Grundstücks vollkommen vergessen, bis Walter sich stirnrunzelnd zu regen begann. »Ach, das gefällt mir nicht«, sagte Walt. »Ihr beide seid... Ihr täuscht mich irgendwie. Die Münze wird nicht hier sein.« »Das wird vergehen«, sagte Edwin matt. »Halt dich fest, Walt.« »Denk an England«, warf Robin alles andere als freundlich ein. Walter machte keinerlei Anstalten, sich festzuhalten. Als sie in die lange Auffahrt bogen, war er schon halb aufgestanden und stieß Edwin seinen Finger ins Gesicht. »Dreh um, du verfluchter kleiner Quälgeist! Sag dem Fahrer, dass er die Droschke wenden soll!« Edwins Herz pumpte kaltes Wasser durch seine Adern. Er wollte sich verstecken. »Walt!«
»Cosse!«
blaffte Robin und packte Walt doch tatsächlich am Arm.
»Stopp!«
rief Walt mit aller Stärke seiner Persönlichkeit und die Droschke kam zum Stehen. Edwin wäre beinahe daran erstickt, wie ironisch die Situation war. Er wollte nicht, dass sie weiterfuhren. Er wollte nicht, dass Walter irgendetwas bekam, was dieser wollte. Und dennoch wollte er es. Je stärker der Magier, desto stärker die Abwehr. Und jetzt hatte Walter keinen Verfolgungszauber, um die Abwehr zu übertrumpfen. Edwin glaubte nicht, dass sie es schaffen würden, Walt mit Hast über die Grenze aus Ulmen zu zerren, wie Robin und der Daimler es mit Edwin geschafft hatten. Edwin öffnete die Kutschentür und trat auf die Straße. Er ging an den Ulmen vorbei und spürte den Moment, in dem das Anwesen für ihn erwachte. Die Luft war plötzlich frischer und belebender in seiner Lunge. »Es tut mir leid«, dachte er elend. »Es tut mir leid, so leid.« »Das ist mein Bruder, Walter Corsey.« Er brachte die Worte »Er ist willkommen« nicht über die Lippen. »Ich lade ihn auf dieses Land ein.« Kapitel 26. Das Personal von Sutton Cottage war überrascht, Robin und Edwin so viel eher als erwartet wiederzusehen. Doch in Mrs. Greengages Augen stand ein erfreutes Funkeln, auch wenn sie sich wortreich für die wahrscheinliche Qualität des Abendessens entschuldigte, mit dem meisterlich passiv-aggressiven Auftreten der Expertin. Im Haus sah Walter sich kritisch um. Edwin hatte Angst, er würde verlangen, herumgeführt zu werden. Doch Zielstrebigkeit siegte, und sie gingen alle drei in Richtung Salon, während ihr Gepäck hinaufgetragen wurde. Walts Stirn furchte sich beim Anblick des leeren Sessels, in dem Flora Sutton gestorben war. Edwin kannte diesen Blick. Walt suchte einen Triumph, der das Scheitern überschreiben würde, das er zuletzt hier erlebt hatte. Edwin, der Letzte im Raum, legte die Fingerspitzen an den Türrahmen und erneut tat es ihm in der Seele weh. Wenn London normal war und Penhallig ein schwaches Jucken, dann war Sutton so, als entdecke man, dass man sein ganzes Leben lang flach geatmet hatte und dass es einen zusätzlichen Zoll im Brustkorb gab. Es war neu, es war noch immer unsicher, doch es hieß ihn willkommen. Für Edwin fühlte es sich schwindelerregend an. Walts Anwesenheit zwang ihn dazu, diese Empfindung zu verbergen. Noch ehe er angefangen hatte, lange Hosen zu tragen, hatte er gelernt, wenn irgend möglich, keinem seiner Geschwister die Dinge zu zeigen, die ihm etwas bedeuteten. »Zeig mir dieses geheime Studierzimmer«, sagte Walt. Edwin hatte den Rosenanhänger in einem Schaukasten gelassen, der zwischen zwei riesigen Mustertüchern mit Blumenstickerei an der Wand des Salons hing. Der Kasten war wie ein Baum geformt, wobei der Stamm aus einer Reihe übereinander angeordneter Fensterchen bestand. Edwin zog die Rose aus dem untersten, berührte damit den Rahmen des Spiegels und sah zu, wie sich das Glas auflöste. Das Rosenstudierzimmer war für drei erwachsene Männer außerordentlich klein, vor allem wenn einer von ihnen so breite Schultern hatte wie Robin. Walt rief ein Licht herbei und band es an die leere Glasschale auf dem Schreibtisch, ein Lotsenbehälter in altmodischem Stil. In dessen Schein, der sich sanft mit dem Tageslicht aus dem Salon vermischte, sah sich Edwin um und betrachtete die ordentlich im Regal stehenden Bücher und die glänzenden Bodendielen, die plötzlich verletzlich wirkten, bereit herausgerissen zu werden. Er erinnerte sich an die Verwüstung in Reggies Büro. Robins Büro. Am Tag, nachdem Robin verflucht worden war. Walt würde methodisch vorgehen, aber nicht weniger zerstörerisch.
»Wo fangen wir an?«, fragte Robin.
»Sie sagten doch, Sie könnten keinen Zauber wirken, um sie zu finden, richtig?« Vielleicht dachte er ebenfalls an das zertrümmerte Büro. Es war wirklich eine Schande, dass die Objekte gegen Ortung abgeschirmt waren, denn ein Unvermögen, Parameter zu definieren...
»Moment«, sagte Edwin.
Er zog Gedankenfetzen umher wie einen lateinischen Satz, bis alle Teile zaghaft Sinn ergaben.
»Wir müssen nicht gezielt nach dem Vertrag suchen oder überhaupt nach etwas Magischem. Wir sind in einem kleinen Raum und suchen nach Silber.« »Metall schürfen«, sagte Walter.
»Ja«, sagte Edwin. Er setzte sich an den Schreibtisch und fand in einer Schublade Stifte und einen Stapel Schreibpapier. Ein blumiger Duft stieg auf, als er das Papier auf den Schreibtisch hob. Rosenöl. Flora Sutton hatte an diesem Schreibtisch gesessen und einen Brief an ihren Großneffen geschrieben, nachdem er ihr Anwesen mit zwei Ringen in der Tasche verlassen hatte. Nachdem sie auf Verwandtschaft und einen Schweigezwang vertraut hatte, um den Vertrag sicher aufzubewahren, als sie wusste, dass die Gefahr ihr immer näher kam. Sie hatte auf die falschen Dinge vertraut. Edwin schrieb eine Zeile Notation nieder, klopfte sich mit dem Stift ans Kinn, legte ihn ab, um die Finger zu bewegen und sich zu erinnern, wie zum Teufel man Silber in einem Fadenspiel definierte, und schrieb eine weitere Zeile.
»Metall schürfen?«, fragte Robin.
»Wenn man etwas definieren kann, dann kann man es auch finden«, sagte Edwin. »Es gibt eine Geschichte über einen Magier, der nach Kalifornien gezogen ist, überzeugt, dass er ein Vermögen machen könnte, indem er einen solchen Zauber anwandte, um Gold zu finden. Es funktioniert tatsächlich, aber nur, wenn man bereits sehr dicht dran ist und nur, wenn die Goldmenge groß genug ist.«
»Hat er ein Vermögen gemacht?«
»Er starb in einem Kampf um Grundstücksgrenzen. Oder er fiel in eine Grube.
Oder er ist tatsächlich über Nacht reich geworden und hat dann seinen Namen geändert und in Boston eine Erbin geheiratet. Die Geschichte ist ziemlich zweifelhaft.«
»Wir sind nicht hier, um einen Vortrag anzuhören«, sagte Walt.
Edwin definierte den Durchmesser des Schürfzaubers so, dass er knapp bis jenseits der Wände des Studierzimmers reichte. Sie konnten ihn später noch auf das ganze Haus ausweiten, falls ihnen danach war, stundenlang die Teelöffel und Kerzenhalter zu untersuchen. Und er schob den vollständigen Zauber über den Schreibtisch zu Walt, der ihn überflog und noch einmal nickte, ehe er Edwins Fadenspielschnur aus einer Tasche seiner Weste zog und sie über den Schreibtisch schleuderte. Er wollte noch immer die Hände frei haben und seine eigene Macht unberührt lassen. Hier im Herzen Suttons den Zauber aufzubauen, war leicht. So leicht. Es war dieser zusätzliche Zoll an Raum, diese Freundlichkeit in der Luft, das Gefühl, dass Moleküle sich seinem Willen fügten. Der Zauber gehörte zu denen, die eher spürbar als sichtbar waren. Ein kühles Pochen zwischen Edwins Handflächen, als hätte er Wasser aus einem See gehoben und zu einem Ball geformt, um ihn jemandem ins Gesicht zu werfen. Noch ein Lieblingstrick magischer Kinder in sorglosen Sommern. Weit fortgeschleudert spritzte der Zauber durch ihn hindurch und wurde dann in Form von Nadelstichen zurückgeworfen.
»Irgendwas?«, fragte Walt.
»Etwas.«
Edwin stand auf und folgte den Nadelstichen, die immer stärker wurden, ohne ihn zu schmerzen.
»Mir juckt der Daumen schon«, dachte er und verkniff sich gerade so ein Lachen.
Seine Daumen zogen ihn zuerst zu dem silbernen Stiftehalter auf dem Schreibtisch und dann zu einer der Schubladen, wo er einen hübschen Brieföffner ausgrub, der aussah, als gehöre er zum Stifterhalter. Langsam drehte er sich in der Mitte des Raums im Kreis. Robin quetschte sich höflich neben den Schreibtisch, um ihm Platz zu machen. Es gab nur noch ein weiteres Signal, ein beharrliches Ziehen, und es kam vom Bücherregal, wo es überhaupt nichts metallisch Aussehendes gab. Edwin atmete aus. Er war sich nicht sicher gewesen, doch er hatte die tiefe Verbundenheit in Flora Suttons Augen gesehen, unter einer stärkeren Persönlichkeit, als seine es jemals sein würde. Er hatte den Abdruck ihrer Hände auf seinen Wangen gespürt, und selbst jetzt atmete ihr Haus um ihn herum. Sie hatte ihre magischen Fähigkeiten vor der Welt verborgen. Sie hatte die Schönheit ihrer Kreationen kaschiert, indem sie alle Magier abwehrte, die ihren Ländereien zu nahe kamen. Und sie hatte ihren Teil des Vertrags inmitten eines Labyrinths versteckt. Und einen Teil davon hatte sie selbst ihrem eigenen Großneffen vorenthalten. Sie hatte keinem von ihnen vertraut. Ihr Geist selbst war eine Hecke gewesen, dicht vor Misstrauen, behaglich in dunklen Winkeln. Sie war nicht von der Sorte Mensch, die etwas in ihr Schmuckkästchen legte oder vor aller Augen an jemandes Finger versteckte. Auf so etwas kam nur Reggie. Edwin trat näher an das Bücherregal. Sein Blick huschte über die Buchrücken in der obersten Reihe und hielt dann inne. »Was tust du da?« fragte er sich wutentbrannt. »Flora Sutton ist gestorben, um das hier geheim zu halten, und du hast Walt direkt wieder hergeführt.« Es war, als hätte ihn einer von Belindas verdammten Pfeilen verzaubert. Es war, als schüttelte er eben diese Verzauberung ab. Gedanken strömten aus allen Richtungen auf ihn ein. Sein Verstand griff fieberhaft nach Informationen, die er in die richtige Antwort verwandeln konnte, die richtige Entscheidung. Er dachte, ich muss Walt überhaupt nichts erzählen. Er dachte, Walt wird hier keinen Stein auf dem anderen lassen, wenn er auch nur die geringste Chance sieht, dass der Ring in den Wänden versteckt sein könnte. Mein zu hegen und zu pflegen. Habe ich diesen Schwur ernst gemeint oder nicht? Er dachte, alle lebenden Magier Großbritanniens. Er dachte, ich selbst habe ihm diesen verdammten Wahrheitszauber gezeigt und gleich wird ihm wieder einfallen, dass es ihn gibt. Edwin zwang die aufgewühlte Flut, sich zu beruhigen und traf seine Entscheidung. »Das ist es«, sagte er. Das Buch war ein dickes Zauberverzeichnis aus dem letzten Jahrhundert. Rau an den Kanten, weich vom Alter am Buchrücken. Wenn man es in der Mitte aufschlug, öffnete sich das Buch so widerstandslos wie ein Muskel, der sich entspannte. Zwei Halbkugeln waren hineingeschnitten worden, eine auf jeder Seite. Die Ausrichtung der Seiten machte die Hälften ungleichmäßig, ließ sie abfallen. Zugeschlagen bildete dieser Hohlraum offensichtlich eine ganze Kugel. Zu perfekt, um irgendetwas anderes zu sein, als ein von Zauberhand geschaffenes Versteck für den letzten Teil. Es war ein weiterer Ring. An dem gab es eine Stelle, an der das flache Band auf beiden Seiten herausragte, als habe jemand eine Fassung für einen Edelstein entworfen und sich niemals die Mühe gemacht, diese zu füllen. Legte man ihn zwischen die anderen beiden mit ihren dreieckigen Kerben, würden sie zusammen einen einzelnen Ring bilden. Eben, breit, ganz. Edwin wollte den Ring berühren, spürte, dass Walt angespannt hinter ihm stand und strich stattdessen mit den Fingern über einen beliebigen Eintrag im Buch. Mischen, siehe auch vermischen. Ein Rahmen für Zauber mit der grundlegenden Absicht, zwei Substanzen zu kombinieren. Walt griff über seine Schulter und nahm den Ring wie einen Penny von der Straße. »Wir brauchen besseres Licht.« Er führte sie wieder hinaus in den Salon, wo es heller war, obwohl der Regen ihnen aus London gefolgt war. Dann zog er sich die anderen beiden Ringe vom Finger und ordnete sie auf einem hölzernen Ausstellungssockel an, auf dem bereits eine Keramikvase stand. Die Ringe bildeten einen perfekten Stapel, als Ward sie aufeinanderlegte. Er sah zu Edwin und dann zu Robin. »Ihr seid nicht mein bevorzugtes Publikum«, sagte der Blick, »doch ihr werdet genügen.« Der Zauber, den Ward legte, war keine Mischung oder auch nur eine Vermischung. Es war, wie er gesagt hatte, eine Berichtigung. Die Art von Zauber, mit der man einen heruntergefallenen Teller reparieren konnte, wenn einem der Teller wichtig genug war, um die Energie aufzuwenden. Edwin merkte, dass er den Atem anhielt. Es gab keinen Lichtblitz. Nichts Beeindruckendes. Die Fugen zwischen den Ringen wurden blasser und verschwanden. Dann brach der Stapel einfach zusammen zu einer Silberpfütze. Und dann gab es überhaupt keine Ringe mehr. Nur noch die Münze, geprägt mit dem groben Umriss einer Krone.
»Die Geschichte ist wirklich wahr«, sagte Robin mit einer Spur von Verblüffung.
Genau dasselbe hatte Edwin auch gedacht.
»Sie dachten, es wäre nur eine Geschichte?« meinte Walt.
Er nahm die Münze und schob sie in ein Samtsäckchen, das er irgendwo hergenommen hatte, und dann in seine Innentasche. Nur das triumphierende Leuchten in seinen Augenwinkeln zeugte von seiner Befriedigung über das, was er gerade zum Abschluss gebracht hatte. Edwin dachte an Robin in der Bibliothek auf Penhallig, vor einer Woche und 100 Jahren. Magie ist auch nur eine Geschichte.
»Viele Geschichten sind nicht wahr«, sagte Edwin. »Und jede Menge davon sind kein Gegenstand, den man berühren kann. Und dennoch sind selbst die Unwahren mächtig«, sagte Walt.
Robin schnaubte. »Das ist nicht sonderlich pragmatisch von Ihnen.«
»Im Gegenteil«, sagte Walt, entspannt von seinem Sieg. »Geschichten sind der Grund, warum irgendjemand irgendetwas tut. Byatt lebte in einer Geschichte über Liebe, die ihm vorenthalten wurde. Reginald Gatling, Idiot der war, war der Held einer Geschichte über den ersten Nicht-Magier, der sich selbst Magie schenkte. Und Sie, Sir Robert, wie Sie hier stehen und so wütend auf mich sind, Sie glauben, das hier ist eine Geschichte über den mutigen Jungen, der den bösen Magiern die Stirn bietet. Sie glauben, Sie hätten immer noch eine Chance, mir das wieder abzunehmen, weil es so enden sollte?«
Sein Lächeln war freundlich.
»Das ist es nicht. Und Sie haben keine.«
»Machtgier«, sagte Edwin. »Das ist so alt, dass es langweilig ist, Walt.«
»Reines Hellsehen ist nicht die einzige Möglichkeit, um einen Blick auf die Zukunft zu erhaschen«, sagte Walt unerwartet. »Lediglich die klarste. Du willst die Geschichte kennen?« »Etwas zieht herauf. Wir wissen nicht, was oder wann, aber wir müssen lernen, alle Macht zu nutzen, die wir haben. Die Suche nach dem letzten Vertrag ist ein Projekt, das von der Vereinigung unterstützt wird. Das ist eine Geschichte darüber, wie die Magier dieses Landes vollständig zu ihrem Geburtsrecht kommen, so wie es uns immer bestimmt war.«
»Etwas braut sich zusammen.« Billy Byatt hatte das auch gesagt. Edwin betrachtete Walts zurückgeworfenen Kopf und hörte die Gewissheit in dessen Stimme. Fest genug, um in Backsteine zu meißeln und daraus etwas zu bauen. Er hatte recht, was die Kraft von Geschichten anging. Walter Corsay, der Erstgeborene, der Liebling, der in seinem ganzen Leben noch keinen Moment an sich gezweifelt hatte, hatte alle in seiner Umgebung immer nur als Nebendarsteller betrachtet, als Handlanger. Edwin dachte an die Papierfigur, die er in der Bibliothek erschaffen und in Nachahmung von Robins Bewegungen zum Winken gebracht hatte. Schlagartig wurde er sich wieder der Gefährlichkeit der Situation bewusst, und jeder seiner Muskeln spannte sich vor Angst an. Die schiere Aufregung über die Entdeckung hatte die Angst ferngehalten, als er zugesehen hatte, wie die Münze Form annahm. Er hatte halb vergessen, dass sie unter Zwang hier waren, ohne eine Garantie, heil herauszukommen.
»Trotzdem bist du auf der Seite der Mörder«, sagte Edwin. »Weiß die Vereinigung, wie viel Blut im Namen dieses Projekts vergossen wurde?«
»Ich könnte darauf hinweisen, dass du derjenige bist, der eine Leiche in seiner Suite liegen hat.«
»Nicht mehr lange«, dachte Edwin grimmig.
Kitty Kauer sollte inzwischen wieder im Cavendish aufgetaucht sein, und sie wirkte nicht wie jemand, die sich von einer verschlossenen Tür zurückhalten ließ. Er hatte ihr einen Zettel geschrieben, während der schlaflosen Nacht, in der er in seinem eigenen Zimmer eingesperrt gewesen war, diesen unter eine Bürste auf seiner Kommode gelegt und eine Katze auf den Falz gekritzelt.
Ward lachte über was auch immer Edwins Gesichtsausdruck gezeigt hatte.
»Wirklich, Win. Diese Griesgrimmigkeit von dir war noch nie attraktiv. Du solltest vorsichtig sein. Noch ein paar Jahre und du endest genauso wie Mutter.«
Das war absolut typisch für Walt. Ein verletzender Peitschenhieb, sowohl beiläufig als auch präzise. Ausgeteilt aus dem alleinigen Grund, dass er einen Blick auf ein Fleckchen nackter Haut erhascht hatte und einen Striemen verursachen wollte.
Edwins Furcht verwandelte sich in eine Hilflosigkeit, die ihn durchzog wie eine gezupfte Saite und ein zwei Jahrzehnte zurückreichendes Echo fand. Eine plötzliche Woge, eine unaufhaltsame Flut. Sie trat über die Grenzen seiner Haut, sie verbrannte seine Füße und seine Füße mussten mit dem Fußboden gesprochen haben, denn plötzlich ertönte ein Knacken von Holz. Eine der Bodendielen, auf dem Walt stand, schlug nach oben, als sei ein Elefant auf das andere Ende getreten.
Walt schwankte und fiel um.
Anscheinend hatte Robin nur auf die Gelegenheit gewartet. Er machte zwei Riesenschritte und fiel schon fast über Walt her, eine Hand bereits zum Hieb erhoben. Walter keilte aus, hielt Robin von seinen Händen fern, die sich rasch bewegten. Edwin wollte helfen, doch er glaubte nicht, dass er das konnte. Er hatte es nur geschafft, Billy zu verletzen, weil er Zeit gehabt hatte, sich einen Plan einfallen zu lassen. Und alles, was er gerade dem Haus übermittelt hatte, war ganz und gar unbeabsichtigt erfolgt. Der Zauber, den Walt knüpfte, flammte auf. Eine weiße Peitsche der Macht, die sich wild herausschlängelte und um ein Bein des Sessels schlang. Walt machte eine Handbewegung. Der Sessel wurde durchs Zimmer und direkt auf Robin geschleudert. Edwin hob nutzlos die Arme, der von Walt herunterstürzte und ächzend der Länge nach hinfiel. Etwas, das Robin festgehalten hatte, flog ihm aus der Hand und fiel dumpf auf den Teppich. Es war Billy Byetts Schnappmesser. Aufgeklappt. Edwin drehte sich der Magen um. Robin hätte in das Messer fallen können. Walt stand jetzt wieder auf den Füßen. Er schüttelte sich wie eine Katze, rieb sich die Schulter und ließ dann locker die Arme hängen. Edwin sah, wie sein Blick auf dem Messer landete und seine Augen schmal wurden. In der plötzlichen Stille stand Robin ebenfalls da und behielt das Messer im Blick. Es fühlte sich an, als würde die nächste Bewegung die Luft zerschmettern wie Glas.
»Ah, na schön«, sagte Walt. »Sie hatten ihren Versuch. Sind Sie jetzt fertig? Sie hätten mir wirklich glauben sollen, als ich Ihnen sagte, wie das hier endet.«
Er sah sich im Raum um.
»Das Haus mag dich also, Win. Es ist ein beeindruckender Ort, Sutton. Dieser Irrgarten, nun, außergewöhnlich. Und dieses raffinierte kleine Studierzimmer. Bestimmt birgt es noch jede Menge andere Geheimnisse. Und ich hasse es wirklich, Macht zu verschwenden. Bitte glaube mir, dass es mir ein sehr schlechtes Gewissen bereiten würde, das alles niederzubrennen.«
Edwin wusste nicht, ob das, was er fühlte, seine eigene, lavaartige Wut war oder ob das Haus wirklich genügend Empfindungsvermögen besaß, um Walts Worte verstanden zu haben. So oder so zitterte er unter der Kraft seines eigenen Verlangens. Sich Walt über die Schulter zu werfen, falls es das brauchte, ihn zur Grenze des Anwesens zu schleppen und noch einmal hinüberzuwerfen. Doch Walt war nie einer jener Tyrannen gewesen, die bloß große Töne spuckten. Er meinte jede seiner Drohungen ernst. Er zog sie durch. Edwin holte tief, tief Luft und versuchte, diese Empfindung an der Grenze seiner Haut zu halten und kein Stück weiter eindringen zu lassen. »Was jetzt?«, fragte er. Walt wandte sich Robin zu. »Sagen Sie es nicht«, sagte Robin. »Sie wollen mir die Erinnerung nehmen.« »Nehmen? Eigentlich nicht. Ich will Ihnen eine Stelle anbieten.« »Haha«, machte Robin tonlos. »Ah, vergessen Sie den Vertrag. Der hat mit dem hier nichts zu tun. Stellen Sie ihn sich als ein Hobby vor, ein Herzensprojekt. Ich arbeite für die Magiervereinigung und ich weiß, dass diese hoch erfreut wäre, Sie in offizieller Funktion im Barrel arbeiten zu lassen. Das ist beinahe beispiellos für einen Nicht-Magier. Aber Sie sind ein viel zu guter Fang, um ihn sich entgehen zu lassen.« »Nein, danke.« »Lassen Sie es mich anders ausdrücken«, sagte Walt. »Sie sind die wertvollste Sache hier. Möglicherweise im ganzen Land. Wir brauchen Sie. Wir werden Sie bekommen. Und letztlich ist es auch nur ein anderer Zweig des öffentlichen Dienstes, wissen Sie? Sie könnten dort gute Arbeit leisten.« »Wie kommen Sie darauf, dass ich in irgendetwas einwilligen würde, was Sie wollen?«, fragte Robin. »Neugier. Und natürlich Geld.« Robins Miene veränderte sich. Walt lächelte. »Ich habe Nachforschungen über Sie angestellt, Sir Robert Blythe, seit dem Tag, an dem mein Bruder Sie nach Penhallig brachte. Ich weiß, dass es Familienmitglieder gibt, die auf Sie angewiesen sind.« Walts Augen glitzerten vielsagend. »Seien Sie vernünftig, Blythe. Überlegen Sie doch mal. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Emotionen die Zukunft ruinieren. Sicherlich wünschen Sie Ihrer unternehmungslustigen kleinen Schwester ein glückliches, gesundes und langes Leben.« Der letzte Satz fiel wie Steine in Wasser. Robin wurde sehr still. »Das würden Sie nicht tun«, sagte Robin. »Ach, jemandes Angehörige bedrohen?« Walt breitete die Hände aus, das Lächeln voller Ironie. »Ich nehme an, Sie würden.« Robin bückte sich wieder in einer scheinbar geistesabwesenden Bewegung, um das Messer von dort aufzuheben, wo er es hatte hinfallen lassen. Er richtete sich wieder auf, das Messer mit der Hand umklammernd. Walt seufzte. »Muss ich Sie wirklich darauf hinweisen?« Edwin hatte Schwierigkeiten, beide gleichzeitig zu beobachten. Instinktiv hielt er den Blick auf Walt geheftet, als die wahrscheinlichere Bedrohung. Doch Walt unterbrach sich abrupt und seine Augen wurden groß. Edwin folgte seinem starren Blick. Robin hatte die Messerspitze an den weichen Rand seines eigenen Kinns gepresst, auf den Puls. »Strecken Sie die Hände aus und halten Sie sie auseinander, Corsey«, sagte Robin. »Ich glaube, ich kann schneller zustoßen, als Sie Däumchen drehen können.« »Oh, was machen Sie da, Blythe?« Doch Walt spreizte die Hände. Er hielt sie auseinander. »Rühren Sie meine Schwester an, und ich bringe mich um«, sagte Robin. Edwin stockte der Atem, und er biss sich in die Wange. Alles, was er wollte, war, Robin das Messer zu entwinden. »Sie wird Ihnen als Druckmittel nichts nützen, wenn es niemanden mehr gibt, auf den Sie Druck ausüben können.« Eine lange Pause.
Nun, ich glaube, das würden sie nicht tun, sagte Walt.
Das liegt daran, dass du ihn nicht kennst, sagte Edwin.
Robin lächelte humorlos.
Ja, um jemanden zu schützen, den ich liebe? Sie kennen mich kein bisschen.
Sein Griff wurde fester. Edwin spürte, wie er selbst einen sachten, stillen Laut des Nicht-Wahrhaben-Wollens von sich gab, sah Walts Hand in einer ebenso drängenden Bewegung zucken. Dann standen sie alle wieder reglos da. Jetzt lief ein dünnes, rotes Rinnsal an Robins Hals hinunter, wo die Messerspitze ganz knapp die Haut durchstochen hatte. Edwin spürte seinen eigenen Puls wie Fingerspitzen, die an seinem Kinn lagen, um das Gesicht für einen Kuss anzuheben.
Walt fauchte einen Fluch. »Das ist sinnlos. Sie haben keine Verteidigung. Ich könnte sie heute gehen lassen und nächste Woche mit einem Zwang belegen, ihr eigenes Leben vor allem anderen zu erhalten.«
»Ich könnte den Zwang wieder von ihm nehmen«, sagte Edwin.
Robin schenkte ihm einen Blick bleicher, lodernder Dankbarkeit.
»Ich versuche nicht, sie im Blöffen zu übertreffen«, sagte Robin zu Walt. »Ich weiß, dass sie uns überlegen sind. Ich will nur, dass sie zuhören.«
»Das ist die Abmachung. Nehmen Sie die Münze und lassen Sie uns in Frieden, und wir werden den Gefallen erwidern.« »Dieser beschissene Vertrag ist mir gleichgültig. Er hat mir nichts als Ärger eingebracht.«
»Lassen Sie meine Schwester in Frieden. Lassen Sie Edwin in Frieden. Und ich werde mit Ihrer verdammten Vereinigung bezüglich meiner Visionen in Kontakt treten.«
Ein weiteres leeres Lächeln umspielte seinen Mund.
»Schließlich ist das meine Aufgabe, als Verbindungsbeamter zu fungieren. Ich erzähle Ihnen, was ich sehe, und Ihr Leute könnt damit anfangen, was auch immer Ihr wollt. Diese Visionen scheinen für mich keinerlei frommen Nutzen zu haben.«
Ein neuerliches Lächeln begann sich als Erwiderung auf Walts Gesicht auszubreiten. Es gefiel ihm nicht, dass Robin Bedingungen festlegte, doch es war Robins kummervolle, besiegte Körperhaltung, die den Ausschlag gab, dachte Edwin. Walt gewann ebenso gern wie Bell. Er spielte nur bösere Spiele.
»Wie eifrig Sie um die Sicherheit anderer verhandeln, Sir Robert«, sagte Walt. »Aber ich kann fair sein. Kooperieren Sie vollständig und Sie dürfen ebenfalls in Freiheit verbleiben. Tun Sie auch nur einen Schritt in eine Richtung, die mir nicht gefällt, dann sperre ich Sie schön sicher und bequem irgendwo in einem Zimmer ein. Mein kleiner Bruder hier gibt sich große Mühe, aber sicherlich ist Ihnen klar, dass er Sie in etwa so wirkungsvoll schützen kann wie eine feuchte Papiertüte.«
Nach einem langen Augenblick nickte Robin und senkte das Messer.
»Das nehme ich, wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte Walt schurkisch.
Robin hielt ihm das Messer mit dem Griff voran entgegen. Walt nahm es ihm ab und schüttelte Robin die Hand, kurz und geschäftsmäßig. Dann trat er einen Schritt zurück. Er tätschelte seine Tasche, als wollte er sich vergewissern, dass die Münze noch darin war. Edwins Nägel gruben sich fest in seine Handflächen, um ihn davon abzuhalten, zu schreien. Natürlich hatte Robin, dieser dumme, verfluchte, selbstlose Schwachkopf, um die Sicherheit aller verhandelt, außer um seine eigene.
»Geh jetzt, Walt«, sagte Edwin. »Du hast alles, was du willst. So wie immer.«
Walt machte ein missbilligendes Geräusch, doch er begann sich zur Tür zu begeben, die zurück in den Flur führte. Er bedachte Edwin mit einem abschätzenden Blick, als er an diesem vorbeiging.
»Ich stehe zu meinem Wort. Sobald wir diesen Raum verlassen haben, krümme ich dir kein Haar, aber das hier ist eine zu wichtige Angelegenheit, als dass ich lose Enten in London herumflattern lassen dürfte, über die ich stolpern könnte. Und leider traue ich dir nicht zu, dass du deine neugierige Nase aus dieser Sache heraushältst, Win. Nicht genug, um zu gehen, ohne
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Edwins Mund bildete noch die Frage, als sich Walts Hand schon um seinen Arm schloss. Walts Griff zerrte ihn nach vorn und nach unten, bis Edwin halb in der Hocke, halb kniend dasaß, die Hand auf dem nächststehenden Tischchen gespreizt. Er sah die Form seiner Hand deutlich auf einem gehäkelten Spitzendeckchen. Ein stummer Schrei stieg in seiner Kehle auf, als die Erinnerung ihn überschwemmte. Er war 10 Jahre alt und in der Schule, und jemand drückte ihn nieder, und Walt trat auf seine Finger, fester, fester, wartete darauf, dass Edwins Betteln schrill wurde, ehe er einlenkte. Er war 25 und stand in seiner Cavendish Suite. Gestern hörte Walt sagen, ich breche dir jeden Finger. Er sah Licht auf Metall aufblitzen. Das Messer. Walt hatte das Messer. Oh Gott, dachte Edwin, und seine Angst explodierte jenseits seiner Haut, wie Mehl, das man in eine Flamme geworfen hatte. Es fühlte sich an wie die nachhallende Flut von Gefühlen, die die Bodendiele hatte hochschnellen lassen, nur noch stärker. Er sah rot und dann schwarz. Und sein ganzer Körper zuckte, als breche der Boden unter seinen Füßen in großen Brocken auf. Das Gewicht von Walts Griff war abrupt von seinem Handgelenk verschwunden, und er hörte einen Schrei, der von Walt selbst stammen mochte, und er hörte Robin etwas rufen und ein reißendes, knirschendes, gleitendes Geräusch und dann, ziemlich deutlich, die letzte Note einer Symphonie, das Tsching einer Glasvase, die zu Boden fiel und zerbarst. Edwin zitterte. Das ganze Zimmer zitterte. Es ebbte langsam ab, als er aufstand. Sein Bruder Walter stand mit dem Rücken gegen eine der mit Efeu beschnitzten Holzvertäfelungen gedrückt. Doch der Efeu war keine Schnitzerei mehr. Er bewegte sich, war fest. Es hatten sich aus ihm windende Schlingen aus dunklen, hölzernen Ranken gebildet, die Walts Beine an Ort und Stelle hielten und seine Arme weit auseinander zu beiden Seiten seines Körpers anhefteten. Edwin hielt die Hand vor dem Mund. Er konnte fast nichts hören, bis auf das Schrillen von Unglaube und seinen eigenen Puls in seinen Ohren. Doch Robin sprach. Er kam direkt aus der Wand, sagte Robin in merkwürdigem, gepresstem Ton. Ich habe noch nie eine so schnelle Bewegung gesehen. Er hat ihn vor dir heruntergezerrt. Walt war halb fassungslos, doch er erholte sich schon wieder. Während Edwin noch zusah, wurde sein Bruder den glasigen Blick los und zerrte knurrend an seinen Fesseln. Dann erstarrte er, als die hölzernen Schlaufen sich fester zuzogen wie die Schlingen einer Schlange. Die finstere Miene wich einem anderen Ausdruck. Edwin brauchte absurd lange, um zu erkennen, dass es Furcht war. Walts Blick begegnete Edwins, und keiner von ihnen sprach. »Ich sollte das hier genießen«, dachte Edwin. Es war eine spiegelverkehrte Vision der Vergangenheit, als Walter Edwin endlos Tag um Tag genau dort gehabt hatte, wo er ihn haben wollte. Dieser Moment, die Pause, in der man den ersten Funken echter Angst auskostete, und der Moment danach, wenn beide Beteiligten sich mit dem Wissen auseinandersetzten, wer genau die Macht im Raum in Händen hielt. Edwin dachte an den Koboldzaum und an Heckenranken, die nach seinen Knöcheln griffen. Er sah, wie Walts Angst aufstieg und sich mit ohnmächtiger Wut mischte, sah, wie sich Walts Mund öffnete und dann wieder schloss, als seine Anspruchshaltung heftig mit seinem Pragmatismus kollidierte und alle möglichen Worte einander aufhoben. sah, wie sein älterer Bruder ihn zum allerersten Mal als ebenbürtig wahrnahm.
»Du hättest wahrscheinlich nicht drohen sollen, mein Haus niederzubrennen«, sagte Edwin.
»Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen.« »Ich hole ihm die Münze aus der Tasche«, sagte Robin.
»Warte«, sagte Edwin.
»Edwin, warte!« Robin runzelte die Stirn, doch er wartete. Edwin schob seine Erschöpfung beiseite und dachte schneller und gründlicher nach, als er das den ganzen Tag getan hatte, zwang sich, das Gesamtbild zu sehen. Ja, sie konnten die Münze jetzt nehmen, doch Walt machte ernst. Er würde jede verfügbare Ressource nutzen, um sich das zurückzuholen, was er wollte, außer Edwin tat was? Löschte das Gedächtnis seines Bruders? Selbst wenn Edwin genügend Macht aufbringen konnte, um das Richtige zu tun, waren noch andere Leute in dieser Angelegenheit verwickelt. Sie würden Walt einfach über das in Kenntnis setzen, was er vergessen hatte, und dann wieder würde Walter hinter ihnen her und auf Rache aus sein. Was wollte Edwin von dieser Situation? Was versuchte er für sie zu gewinnen? Freiheit, Sicherheit und eine Chance.
»Es ist nur ein Teil«, sagte Edwin, »einer von dreien. Ohne die anderen ist er nutzlos.«
»Das kann nicht dein Ernst sein«, sagte Robin.
»Edwin, du hast ihn. Du kannst...«
»Was kann ich tun?«, fragte Edwin scharf. »Ihn töten?« Robin wurde bleich. Walt sog die Luft ein, dann ließ er sie unfassbar lachend entweichen.
»Das würdest du nicht tun«, sagte Walt.
»Ich könnte«, sagte Edwin. Es wäre leicht gewesen. Er konnte Walts Herz verlangsamen, Schlag um Schlag, bis es stillstand, und damit den Fluch von sich nehmen, der Walters Gegenwart in dem gesamten Vierteljahrhundert seines Lebens gewesen war. Doch das würde mit Absicht geschehen, das wäre kaltblütig und grausam, und Edwin hatte seine nicht überschreitbare Grenze bereits identifiziert.
»Ich könnte, aber ich glaube, ich nehme dich stattdessen beim Wort.«
»Mrs. Sutton hatte das von Reggie verlangt, nicht wahr?«
»Er schwor mit Blut.«
»Ja, es gab mehr als eine Art Blutschwur auf der Welt. Dieser hier war sehr alt und sehr genau und konnte nur durch den Tod gebrochen werden.«
»Nein«, setzte Walt an, als er sah, was Edwin tat.
Edwin hob den Kopf und Walt brach ab.
»Ich bin dafür, sie zu töten, Corsi«, blaffte Robin. »Was auch immer Edwin will, wir tun es.«
Es dauerte fast 10 Minuten. Das Fadenspiel aufzubauen erforderte keine große Menge Magie, da es überwiegend vom Blut der Beteiligten versorgt wurde, doch es war komplex. Robin fand das Messer, das unter einen Stuhl geschleudert worden war, als der Efeu Walt ergriffen hatte. Bis dahin war der Zauber fertig und wartete. Leuchtete in einem dunklen Orange in Edwins Händen.
»Ich, Edwin John Corsi, überwache diesen Eid«, sagte Edwin und erläuterte die Bedingungen.
Dass Walt weder Robin, Maud Blythe oder irgendeinem anderen Mitglied von Robins Haushalt noch Edwin selbst irgendeinen direkten oder indirekten Schaden irgendeiner Art zufügen würde. Dass Walt im Austausch dafür mit Flora Suttons Münze von dannen ziehen und Robin als Verbindungsbeamter zur magischen Vereinigung fungieren und dieser wahrheitsgemäß den Inhalt seiner Visionen berichten würde.
Edwin hielt inne. »Stimmst du diesen Bedingungen zu?«
Robin warf ihm einen Blick zu. Seine Augen weiteten sich leicht. Also hatte er den fehlenden Teil herausgehört. Hatte Walt das auch? Edwin hob warnend die Augenbrauen.
»Ich stimme zu«, sagte Robin.
Walt, nach 2 weiteren Herzschlägen, gab widerwillig seine Zustimmung. Ein Schnitt an Walts Hand, als er seinen vollen Namen sprach, ein Schnitt an Robins. Blut von jedem von ihnen tropfte ins Fadenspiel, wo es im Gestöber weißer Funken verschwand. Und das war es. Walter Clifford Courcy von Penhallig und Sir Robert Harold Blythe, vierter Baronet von Thornley Hill, waren eidgebunden mit Blut. Robin keuchte und klammerte sich an seine blutende Hand, als die Magie wirksam wurde.
»So, wir sind fertig«, sagte Edwin.
Er berührte eine der Efeuschlingen. Normalerweise wäre er zum Zerreißen angespannt gewesen, würde er so dicht bei Ward stehen, doch seine Angst war wie weggespült. Er würde sie niemals vollständig ablegen. Sie war beim Aufwachsen mit seinen Nerven verwoben worden. Ein Zauber auf einem Setzling. Doch er glaubte nicht, dass sie jemals im selben Ausmaß zurückkehren würde.
»Danke«, sagte er zu Sutton Cottage. »Lass ihn gehen.«
Walts Nerven enthielten ebenfalls alte Muster. Er hob wutentbrannt die Hand nach Edwin, sobald der Efeu ihn freiließ, doch es war die Hand mit dem Schnitt, und er verkrampfte sie zu einer nutzlosen Faust. Keinen Schaden.
»Also hast du dir letztlich etwas Macht besorgt«, fauchte Walt.
Er stützte sich auf der Rückenlehne eines Sessels ab, Edwin fand das ziemlich mutig von ihm unter diesen Umständen, und massierte sein Handgelenk. »Eine Macht, die du nirgendwo außer auf diesem Anwesen haben wirst. Möge sie dir viel Gutes bringen.«
»Walt, du hast trotzdem, was du willst«, stellte Edwin heraus. »Du hast das, wofür du ursprünglich hergekommen bist.«
Noch sehr lange, dachte er, würde er sich an den Blick erinnern, der sich auf Walts Gesicht zeigte, als diesem klar wurde, dass er dieses Gefecht zwar gewonnen hatte, für seine Sache, sein Herzensprojekt, doch jede Möglichkeit, Robin zu erpressen, verloren hatte. Ebenso wie die Fähigkeit, Edwin zu drohen. Niemals wieder. Es war ein Blick, der bedeutete, dass Walt etwas zerspringen sah. Und was zersprang, war die Geschichte. Die Geschichte über die Beziehung zwischen den Courcy-Brüdern. Eine Geschichte, die Walt konstruiert und von der Edwin immer geglaubt hatte, er hätte keine andere Wahl, als darin zu leben. Jetzt lag sie in Stücken. Edwin dachte an das Eichenherz. Eine Explosion und verkohlte Splitter am Boden. Er drückte die Schultern zurück, begegnete dem Blick seines Bruders und lächelte nicht. »Das ist mein Bruder Walter Courcy«, sagte Edwin. »Ich entziehe ihm das Gastrecht. Er ist auf diesen Ländereien nicht willkommen, und ich möchte, dass er sich von meinem Besitz entfernt, sofort.« Sutton war ein Landgut, das Abwehr verstand. Mehr noch, es verstand Edwin und umgekehrt. Edwin spürte es in den Fußsohlen, im Weiß seiner Augen, als der Abwehrzauber von der Grenze nach innen über Rasen, Hügel, Teiche und Wege rauschte, suchend, bis er das Ziel von Edwins Missfallen fand und es in seinen Griff nahm. Walts Gesicht wurde grünlich und er stolperte zur Tür. Edwin spürte die hektischen Schritte seines Bruders wie Finger, die auf seine eigene Haut klopften, als Walter sich durchs Haus und auf die lange Auffahrt hinausdrängte. Er war sich der Bediensteten bewusst, die Rufe ausstießen, als Walt weiterrannte, weg vom Cottage und auf die Grenze zu. Er gewahrte das goldene Netz seltsamer, wilder Zauberei, das die Baumwurzeln durchzog und sich wie Spinnenfäden über herbstschläfrige Rosenbüsche webte, durch Beete von Pfingstrosen, Primeln, Astern und Veilchen. Darunter spürte er das eigentlich unmögliche Pulsieren der Brachlandlinien, die sich an diesem Ort kreuzten. Von Süden nach Norden, von Osten nach Westen zogen sie mit ihrer gewaltigen Gezeitenstärke an den Magiefunken in Edwins Innersten. Sein Körper fiel auf die Knie. Er bemerkte es kaum. Hallo, dachte Edwin. Mein Name ist Edwin John Corsey und ich bin entschlossen, das hier richtig zu machen. Das war nicht nur eine Erleichterung beim Magiewirken und Atmen. Das war etwas Uraltes, Unkartiertes. Das Land rief ihm in Erinnerung, dass ein Blutschwur der älteste Vertrag war und sich im Kleinen abspielte. Macht für Verantwortung, zu hegen und zu pflegen. Edwin atmete hindurch, zerrte sein Bewusstsein aus den Bäumen und Heckenwurzeln herein, keuchte fast vor Erleichterung, als es schrumpfte und sich nur noch auf das Haus selbst richtete. Selbst das war einige lange Augenblicke überwältigend. Er war die Verbindungsstücke der Holzmöbel, das Huschen von Mäusefüßchen in den Spalten zwischen Wänden. Er war Spiegel und Uhren und getrocknete Kräuter, die in den Dachsparren hingen, und die Zauber für Sicherheit, die um jeden Kamin gelegt waren. »Edwin«, sagte Robin. Edwin zerrte das alles herein, bis sich die Verbindungsranken nur noch im Salon befanden. Und dann war alles in seiner Brust, seiner Kehle. Die ganze Welt brannte dort, als ob alles herausströmen würde wie Sonnenlicht, sobald er den Mund öffnete. Und dann gab es nur noch ihn und Robin, die auf dem Boden knieten. Robins Gesicht war dicht an Edwins und er sah besorgt aus. Er hatte Edwins Finger so fest mit seinen eigenen gepackt, dass es weh tat. »Robin«, sagte Edwin und hustete, »darf ich meine Hände zurückhaben?« Robin gab ihm seine Hände wieder. Robin schenkte ihm ein Grinsen offener Zuneigung und reiner Erleichterung, dass das Sonnenlicht einen flüchtigen Moment lang in Edwins Mund zurückholte. »Ist mit dir alles in Ordnung?« fragte Robin. »Ich weiß nicht, was mit mir ist«, sagte Edwin. »Aber ja, ja, es geht mir gut.« In sich hineinhorchend setzte er sich nach hinten auf die Fersen und versuchte zu identifizieren, was er fühlte. Mit einem gewissen Schrecken entschied er, dass es Freude war.